Wir haben nachgefragt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier auf radio.m.de. Mein Name ist Benjamin Elsner. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer Ausgabe, in der wir uns wieder ein bisschen mehr Zeit lassen, denn das Thema hat es absolut verdient. Morgen ist Weltflüchtlingstag. Bevor wir allerdings ins Thema einsteigen, noch der kleine Hinweis: Wir sind nach wie vor stolz, dass wir dieses Format Ihnen ohne Werbung präsentieren können. Wir sind allerdings dann doch auf Ihre Unterstützung angewiesen. Von daher, spenden Sie, Sie können es über unsere Seite direkt tun, ist mittlerweile relativ einfach. Kommen wir zum Thema. Morgen ist Weltflüchtlingstag und besonders bemerken wir ja derzeit Flüchtlinge aus der Ukraine. Aber was ist eigentlich mit den Menschen, die nicht geflüchtet sind, die nach wie vor in der Ukraine leben? Der christliche Verein Licht im Osten organisiert Lebensmittellieferungen in die Ukraine. Und Waldemar Benzel von Licht im Osten: Meine Generation kennt Krieg zumindest nicht am eigenen Leib. Von daher, wie können wir uns denn die Situation der Menschen vor Ort vorstellen, die nach wie vor in der Ukraine leben?
Die Lage in der Ukraine kann man nicht mit einem Wort beschreiben, sondern es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Regionen, da ist es ruhig, im Westen vor allen Dingen, und im Osten ist es kaum auszudenken, also was da jetzt gerade geschieht. Also da reicht die Vorstellungskraft nicht aus, um das zu beschreiben, das sich vorzustellen, dass heute in unserer Zeit so etwas überhaupt möglich ist und dass so etwas geschieht und dass man nichts dagegen machen kann.
Wie sieht denn jetzt eure Hilfe ganz konkret vor Ort aus?
Kontakte, die wir dort haben, das sind vor allen Dingen Pastoren, ehrenamtliche Mitarbeiter in den Gemeinden, die unterwegs sind, um Menschen zu begegnen und Menschen zu helfen. Und die Hilfe ist nicht einfach nur ein Stück Brot zu bringen oder ein Lebensmittelpaket, sondern Hilfe ist oft schon, dass überhaupt jemand kommt, dass überhaupt jemand nach den Menschen schaut. Hilfe kann bedeuten, dass Menschen aus dieser Region fortgefahren werden, also dass sie evakuiert werden. Unsere Mitarbeiter haben das nicht selten erlebt und erleben das bis heute, wenn sie dann mit zwei VW-Bussen hinkommen, und die VW-Busse sind natürlich nicht leer, sie sind geladen mit Lebensmitteln oder mit Wasser oder mit Medikamenten oder mit Pampers oder mit Windeln für Erwachsene. Und wenn sie das ausgeladen haben, dass da einige hundert Menschen stehen und mitwollen, ja. Und so ein VW-Bus fasst dann 7 Leute, 8 Leute, 9. Ja. Mit unseren VW-Bussen haben wir 28 gefahren. Gepäck kann natürlich da nicht mit, also einiges bleibt dann stehen. Also man nimmt einfach nur das Nötigste. Es müssen Menschen transportiert werden und nicht Sachen.
Indirekt beantwortet das im Prinzip schon meine nächste Frage, die ja immer so ein bisschen im Raum steht. Warum bleiben Menschen in so gefährlichen Gebieten wohnen?
Naja, viele Menschen haben gar keine Möglichkeit zu gehen. Sie müssen sich verstecken, haben keine Fahrzeuge, sie haben keine Möglichkeit, Zugverbindungen, Busverbindungen, all das funktioniert heute nicht. Also die Infrastruktur ist größtenteils zerstört worden, gerade in diesen Ostregionen der Ukraine, aber auch im Westen, da funktioniert im Moment nicht sehr viel. Also auch wenn da die Lage nicht ganz so problematisch ist. Also ein ganz großes Problem ist Sprit. Also die Menschen wachen morgens auf und schauen, wo bekomme ich Sprit? Und die Spritpreise sind mittlerweile so hoch wie bei uns, bei nur einem Bruchteil von dem, was sie an Geld haben, monatlich.
Aber wie lässt es sich denn dann da überhaupt leben? Also wenn die Infrastruktur kaputt ist, die Wirtschaft am Boden und Lebensmittel knapp sind, wie geht das und wie hält man das aus?
Da, wo es geht, Menschen wollen arbeiten, sie möchten ihr Leben wieder leben. Und jetzt ist Sommer, beziehungsweise es ist mittlerweile Sommer. Und ich habe heute Besuch gehabt von der Ukraine. Und sie haben erzählt, dass Leute rausgehen bei Flugalarm. Die haben sich daran gewöhnt. Sie gehen raus und bestellen ihre Gärten, setzen Kartoffeln und Tomaten. Also ich kann mir das schwer vorstellen, also wie das Leben genau dort abläuft und an was man sich eigentlich gewöhnt hat, was nicht sein sollte. Ja. Aber es gibt auch Regionen, wo sie nicht raus können. Also da, wo Scharfschützen sitzen und alle abknallen, die sich aus dem Haus trauen.
Jetzt haben Sie auch aufgrund Ihrer bisherigen Arbeit ja sehr schnell mit Ausbruch des Krieges angefangen, Lebensmittelpakete zu sammeln und dann eben über die langjährigen Kontakte, die Sie in der Ukraine haben, diese Lebensmittel zu verteilen. Wie wichtig sind denn diese Lebensmittellieferungen vor Ort?
Die sind noch sehr wichtig. Also gerade dort, wo im Osten, da wo es heiß ist, da wo keine Infrastruktur mehr gibt, wo keine Lebensmittellieferungen und Medikamentenlieferungen stattfinden, da sind die Menschen darauf angewiesen, dass jemand kommt und etwas bringt und etwas vorbeibringt.
Und wie bekommen Sie diese Lebensmittel dann genau in diese heiß umkämpften Gebiete?
Das geschieht unter Lebensgefahr. Unsere Mitarbeiter, sie tragen Helme, Schutzwesten und man weiß wirklich nicht, ob sie wieder zurückkommen. Also das ist eine Arbeit, die tatsächlich voraussetzt, dass man bereit ist, das letzte Mal hinzufahren. Ja. Viele Regionen und Felder sind mit Minen besetzt worden, ganz absichtlich. Also dass selbst beim Rückzug, dass dann auch Schaden entsteht. Und dann mit Kleinbussen, mit Schleichwegen, da ist es also natürlich schon gut, dass man sich dann in dem Land auskennt, dass man dorthin kommt. Und vor allen Dingen, dass man vor Ort eben Leute hat, Gemeinde, Pastoren, Diakone, Mitarbeiter, die dort sind, die wissen, wo die Menschen sind, wer Hilfe braucht und dass sie sie dann zu denen bringen. Also wir von hier bringen das bis an die Grenze, dort wird es umgeladen in kleinere Transporte und dann an verschiedene Orte gefahren. Oft wird das nochmal irgendwo in der Nähe von Kiew noch einmal umgeladen, so am Umschlagplatz, meistens sind das Gemeindehäuser, da wo das gelagert wird und von dort aus dann noch einmal in verschiedene Richtungen gefahren, wenn man den Sprit hat.
Ich würde das gerne nochmal betonen, Sie haben gerade gesagt, sowas geschieht unter Lebensgefahr. Haben Sie denn Verluste zu beklagen?
Also wir direkt von Licht im Osten nicht, Gott sei Dank. Aber in unserem nächsten Umfeld, ja. Und da haben wir Verluste. Da haben wir Leute, junge Menschen, die ums Leben gekommen sind. Frauen und Männer. Ja, die dann in so einem Transporter zum Beispiel dann einfach, dass dann einfach Scharfschützen oder wer auch immer das war, einfach beschossen haben. Und die Menschen haben es nicht überlebt.
Wie geht Ihr Team, wie gehen Sie auch mit solchen Erlebnissen um? Das, schätze ich, verändert ja alles, oder? Wie verarbeitet man sowas auch?
Ich habe heute die Frage gestellt an unseren ehemaligen Leiter von Licht im Osten. Ich habe gesagt, wie ist die Situation im Land? Also ich merke in Deutschland und überhaupt im Westen eine gewisse Müdigkeit einsetzen. Man kann nicht permanent sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Also das macht einfach, schafft mein Gehirn nicht. Also ich habe mir schon auch Ruhezeiten gegönnt, wo ich einfach keine Nachrichten über Ukraine gehört habe. Aber die Menschen in der Ukraine können das nicht. Und ich habe gefragt, wie geht man dann damit um? Wie geht ihr damit um? Er sagte eine interessante Sache. Er sagt, die meisten Menschen in der Ukraine haben gesagt, wir geben nicht auf, wir werden weiter kämpfen. Wir wollen nicht unter dieser Besatzungsmacht, die solche schrecklichen Dinge getan hat, die dokumentiert sind, die Fakt sind, unter dieser Macht wollen wir nicht weiterleben. Lieber sterben wir. Und obwohl der Krieg lange andauert, obwohl es so viele Probleme gibt, trotzdem gibt es nach wie vor einen großen Andrang an Freiwilligen, die sich melden, bei der Armee mitzumachen. Das heißt, einfach der Wille, ihr Land zu verteidigen und ihr Leben in Freiheit zu verteidigen, ist enorm hoch. Und es sind mittlerweile auch, wir verzeichnen das bei uns, auch in unserem direkten Umfeld bei Licht im Osten, dass Menschen wieder zurückgehen. Morgen zum Beispiel fährt eine Mitarbeiterin von Licht im Osten wieder zurück nach Kiew mit ihren Kindern zu ihrem Mann, der freiwillig dort geblieben ist und nicht mit der Familie rausgekommen ist, sondern dort geholfen hat als freiwilliger Mitarbeiter. Die Menschen sagen, wir müssen unsere Leute vor Ort unterstützen. Auch bei den Hilfelieferungen ist ja immer Lebensgefahr. Sicherlich gibt es auch andere, klar, natürlich. Ja, aber ich rede einfach so von der Tendenz.
Jetzt haben ja Ihre Mitarbeiter vor Ort nicht nur Lebensmittel im Gepäck, sondern auch Hoffnung, zum Beispiel in Form der Bibel.
Nein, nicht nur. Natürlich hat ein Missionar immer ein neues Testament mit dabei. Ja? Und wir haben hier schöne auch gedruckt und auch dort gehabt. Natürlich, wir sind auch eine Literaturmission. Wir haben auch neue Testamente gedruckt, das haben sie immer dabei. Aber die Hoffnung bringt man nicht einfach nur, indem man ein Buch schenkt, selbst wenn es eine Bibel ist. Sondern ich erzähle zum Beispiel eine Situation. Und davon hätte ich viele, viele erzählen können. Da besuchte ein älteres Ehepaar. Ihr Sohn mit seiner kompletten Familie wurde von den russischen Soldaten umgebracht. Das Ehepaar hat noch einen Sohn, das ist ein behindertes Kind, das lebt mit ihnen. Er hat sie zu Hause besucht, da war kaum Wasser da, kaum Lebensmittel zu Hause und keine Hoffnung. Und er hat ihnen dann diese Lebensmittel gebracht und er hat ihnen das Evangelium erzählt. Die gute Botschaft von der Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben, vom ewigen Leben, von dem, was nach dem Tod. Das ist ein Ehepaar gewesen, die haben an Gott nicht geglaubt davor. Und dann gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr euch zu Jesus Christus bekehren. Ihr könnt euch in eurem Gebet an ihn wenden und ein Leben mit ihm weiterführen. Und das haben sie getan. Und das sagt er. Und dann haben sich ihre Augen verändert. Es war wieder Hoffnung in den Augen. Ja. Und die äußere Situation hat sich nicht großartig verändert. Sie haben jetzt ein bisschen mehr Lebensmittel, vielleicht für 2 Wochen.
Aber ist es so einfach, also jemanden in so einer lebensbedrohlichen Lage zu sagen, Gott ist bei dir und liebt dich? Oder was war denn letztendlich das, was sie so dann auch hoffnungsfroh gestimmt hat? Konnten die das einfach so glauben?
Dass jemand gekommen ist, das war ein Ausdruck dessen, dass Gott an sie denkt, dass Gott sie nicht vergessen hat, dass es Menschen gibt, denen er den Auftrag gegeben hat, schau mal, da sind Menschen, die brauchen unsere Hilfe. Und allein das schon, ja, zu verstehen, wir sind mittendrin in einem großen Leid, aber Gott schreibt auch Geschichte mit uns und er denkt an uns, er kennt uns und er kümmert sich um uns. Und wir haben auch erlebt, zum Beispiel gerade bei diesen Lebensmittelverteilaktionen, dass die Menschen nicht nur nach den Lebensmitteln greifen, sondern dass sie dann sagen, ja, hätten sie noch ein Neues Testament da. Also, dass die Menschen selbst danach lechzen, etwas zu bekommen, was doch einen Ewigkeitswert hat.
Jetzt haben Sie vorhin sicherlich richtig festgestellt, dass wir hier in Deutschland etwas müde geworden sind und das Engagement durchaus auch etwas nachlässt, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Auch merken wir ja selbst, dass eben manche Lebensmittelregale auch bei uns leer bleiben. Wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus?
Also ohne diese Lebensmittel, ohne diese Hilfe, werden Menschen wahrscheinlich umkommen. So einfach ist das. Es ist immer ein logistisches Problem, auch in Deutschland. Also es ist nicht nur, dass es teurer geworden ist, sondern es gibt ja auch weniger und man kann nicht genug einkaufen. Deshalb sagen wir, wenn jemand noch möchte, gerne so ein Päckchen packen. Wir haben auf unserer Webseite jetzt auch diese Lebensmittelliste soweit aktualisiert, auch in enger Absprache mit unseren Mitarbeitern vor Ort. Die sagen, das wäre gut, wenn das drin wäre. Ja. Also wirklich Grundsachen, also ohne anderen Dinge, Schnickschnack, die alles sehr, sehr gut sind und alle Menschen Freude machen. Aber wir brauchen jetzt genau diese Sachen. Am Anfang hatten wir jede Woche mindestens einen LKW. Ja, also wir haben jetzt über 200 Tonnen an Lebensmitteln und Medikamenten da in die Ukraine geschafft. Andere haben das in einer Woche gebracht. Aber wir sind ja auch keine humanitäre Organisation, die sich darauf spezialisiert, sondern wir sind ein Missionswerk. Und unser Fachgebiet, ja, unser Kerngeschäft ist Evangelisation. Trotzdem haben wir das gemacht, weil das nötig ist. Das ist jetzt das, was die Menschen brauchen. Und wir haben das Netzwerk, wir haben die Leute, die bereit waren, eben das den Leuten hinzubringen. Ja. Und das war unser großer Segen, dass wir dieses Netzwerk haben an Gemeinden. Und das würden wir gerne auch weiter tun. Die Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen, die sind auch weiter bereit, eben die Sachen zu fahren, wenn sie denn welche hätten.
Also, Liste auf Ihrer Internetseite lesen, einkaufen und die haltbaren Grundlebensmittel in ein Päckchen packen und am besten im Korntal vorbeibringen. Das war Wolfgang Benzel von Licht im Osten, die mit Lebensmittellieferungen und unter Einsatz ihres Lebens Menschen in der Ukraine mit dem Nötigsten versorgen. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und natürlich den Einblick in Ihre Arbeit. Und einen Link zu Licht im Osten, den finden Sie natürlich unter diesem Podcast auf radio-m.de. Und damit war es das wieder. Eine längere Version von Radio M nachgefragt. Und natürlich auch diese kostenlose Podcast-Folge können Sie teilen in sozialen Netzwerken oder per Mail an Nachbarn oder Freunde. Wir werden immer gerne gehört. Mein Name ist Benjamin Elsner. Freue mich schon aufs nächste Mal. Bleiben Sie behütet. Bis dahin. Machen Sie es gut. Tschüss.